Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2.
Klaus Schneider heißt Sie. Herzlich willkommen zum Gesundheitsgespräch, das sich heute ganz in den Dienst von Heuschnupfengeplagten und überhaupt von Allergikern stellt. Linderung erhoffen wir uns heute von zwei Seiten, nämlich von der Schulmedizin, aber auch von der Naturheilkunde. Rufen Sie uns dazu an 0800 246 2469. Ihre Fragen dazu beantworten zum einen die Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Dr. Marianne Koch. Grüß Sie Gott, Frau Dr. Koch.
Grüß Sie Gott, Herr Schneider.
Und der ehemalige Chefarzt des Krankenhauses für Naturheilweisen in München, Dr. Arthur Wölfel. Herr Wölfel, grüße Sie. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott.
Frau Dr. Koch, wieso jucken mir eigentlich im Frühjahr schon mal die Augen und die Nase läuft plötzlich so wie heute und Ihnen passiert das nicht?
Also, es geht um das Immunsystem. Unser Immunsystem ist ein fantastisches System, was uns, wie alle wissen, gegen Viren, Pilze, alles Mögliche schützt und sich sofort, wenn irgendeines dieser Erreger in den Körper eindringt, drauf stürzt und versucht, es unschädlich zu machen. Aber dieses Immunsystem spinnt auch manchmal, weil es sich nämlich mit Dingen beschäftigt, die völlig harmlos sind und so tut, als müsste es gegen diese harmlosen Dinge, wie zum Beispiel Pollen oder auch bestimmte Nahrungsmittel und so, als müsste uns dieses System vor diesen braven Sachen schützen.
Und wieso spinnt dann meins und ihres nicht?
Weil sie eine gewisse Neigung zu Allergien zu haben scheinen. Das nennt man eine atopische Disposition. Das heißt, da sind irgendwann bei ihnen diese lieben Immunzellen einfach drauf gekommen, dass man sich beschäftigen kann, indem man harmlose Sachen angreift.
Also meinem Immunsystem war fad, Ihrem offensichtlich nicht.
Ganz genau. Und übrigens, Kinder, die auf dem Bauernhof aufwachsen, wo sie mit unendlich vielen Allergenen und Dinge zu tun haben, die Kinder in der Stadt nicht haben, die haben viel weniger Allergien. Warum? Weil das Immunsystem eben von Anfang an gut trainiert wurde.
Herr Dr. Wölfel, meine Wahrnehmung, dass das jetzt immer früher im Jahr passiert, täuscht mich nicht, oder?
Das ist Realität, aber ich darf ganz kurz zu Ihnen auch noch was sagen. Diese Atopie, die haben Sie sicherlich mit ins Leben gebracht. Wir wissen nicht, ob Frau Koch und ich das auch haben, aber vielleicht leben wir ein bisschen entspannter, vielleicht ernähren wir uns etwas anders, vielleicht haben wir einen anderen Lebensstil und deswegen werden Sie symptomatisch und wir nicht. Das nur nebenher, wir wollen
haben
nicht
Sie
ins Detail
immer?
Gehen.
Ich
haben
bin
Sie
Entspannung pur und ich ernähre mich gut. Wunderbar. Also bitte, nur dass das klar ist.
Haben Sie das denn immer schon gehabt?
Nein, hatte ich nicht. Ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen. Ich habe irgendwann, es ist dann doch schon eine Weile her, dass ich gemerkt habe, dass die, es müssen wohl die Frühblüher sein, ich nehme an Birken oder so, auf die ich mal reagiert habe, aber immer in einer Form, dass ich das locker wegstecken konnte. 1-2 Wochen und musste auch keine Tabletten nehmen und dann ist gut. Aber ausgerechnet heute, als hätte ich mich extra gut vorbereitet für diese Sendung, merke ich, dass mir ständig die Nase läuft.
War auch eher ironisch gemeint, meine Bemerkung zu Ihnen.
Jetzt bin ich aber erleichtert.
Aber zu Ihrer Frage, das ist in der Tat eine Realität, dass die Neigung zu allergischen Erkrankungen und insbesondere zum Heuschnupfen wirklich gigantisch zunimmt. Wir haben ja eine Quote von 30% von Menschen, die sind Atopiker, die bringen diese erbliche Bereitschaft ins Leben mit. Das kann man aber auch immunologisch messen. Die produzieren mehr dieses Immunglobulin E, das lässt sich im Test nachweisen. Und die haben auch eine Regulationsstörung der besonderen, des Immunsystem dämpfenden T-Zellen. Das Immunsystem ist ja nicht ein Ding, das jetzt abzischt, wenn eine Reaktion möglich ist, sondern das steuert und reguliert sich selbst. Und gerade die Atopiker haben da eine schon ins Leben mitgebrachte Schädigung. Trotzdem die Zunahme dieser Erkrankungen beweist, dass es auch eine Umwelterkrankung ist.
Ja, ist es absolut. Ja. Und es kann natürlich, das Immunsystem kann natürlich durch viele Dinge beeinflusst werden, unter anderem auch durch die Psyche, wie man weiß. zum Beispiel bei kleineren Kindern, die so eine Dermatitis haben, also einen Hautausschlag, stark juckend und so weiter, dass der schlimmer wird, wenn sie zum Beispiel unter Stress sind, wenn die Eltern sich trennen oder so irgendetwas. Also da hat die Psyche auch eine gewisse, einen gewissen Einfluss. Nicht bei Ihnen.
Und die Pflanzen,
Schneider.
Um auf Sie zu kommen, Herr Schneider, nicht nur die Menschen, sondern auch die Pflanzen haben jetzt mehr Stress. Das war ja Ihre Frage. Wir haben eine wesentlich längere Vegetationsperiode. Warum auch immer die frühere, die wärmeren Monate im Jahr führen dazu, dass die Pollen über einen längeren Zeitraum fliegen,
ja,
und sie fliegen mengenmäßig mehr und sie sind auch aggressiver.
Ja.
Also das heißt, da kommt man zum Thema Klimawandel. Wir haben einfach das Problem, dass aus dem saisonalen Schnupfen, das heißt, ja, der sich auf die Flugzeit der Pollen beschränkt, ein nicht saisonaler Schnupfen langsam entwickelt, weil, ja, ständig was fliegt.
Und man muss auch eines sagen, diese Empfindlichkeit, also diese Allergieneigung, ist keineswegs immer harmlos.
Hm.
Da kommen wir vielleicht drauf.
Da kommen wir auf alle Fälle, ja, drauf. Und bevor wir weiter über mich sprechen und mich am Ende vielleicht noch pathologisieren, hoffen wir auf Ihre Anrufe 0800 246 2469. Heuschnupfen und Allergien, was kann ich tun? Frau Dr. Koch, wir müssten keine Sendung dazu machen, wenn es, Sie haben es ja schon angedeutet, wenn es nur um ein paar Nieser gehen würde. Allergien sind zwar oft lästig, aber eben nicht nur das.
Nein, also das eine ist, dass eine scheinbar harmlose Schnupfen, Pollenschnupfen und so weiter, dass da ein sogenannter Etagenwechsel stattfinden kann. Das heißt, es rutscht runter in die Bronchien und dann kann man daraus eventuell sogar Asthma bekommen. Also das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite, und das ist mir selber schon passiert, bei Insektenstichen kann es mal zu einem sogenannten anaphylaktischen Schock kommen. Ich bin also im Laufe meines Lebens zigmal von Wespen gestochen worden. Nie war was Schlimmeres als ein bisschen Schwellung und Jucken und so. Und eines Tages hat mich eine Wespe erwischt. Und ich habe gemerkt nach 5 Minuten, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit Atemnot und Zittrigkeit. Und ich habe gemerkt, Kreislaufgeschichten und so. Und bin dann sofort in die Klinik gefahren bei uns. Und die haben mich gleich auf die Intensivstation getan. Also es gibt diese ganz, ganz starken Reaktionen manchmal, die teilweise also wirklich bedrohlich sein können.
Und wie erklären Sie sich das, dass Sie da so überreagiert haben im Vergleich zu sonst?
Entweder die Wespe hat ein Blutgefäß getroffen oder aber ich bin, und das ist eigentlich der normale Weg einer Allergie, ich bin sensibilisiert worden. Das heißt, bei der ersten Begegnung mit diesen Mitteln, auf die man dann so stark reagiert, passiert meistens noch gar nichts. Da wundert sich das Immunsystem und produziert viele Antikörper und so. Und dann warten sie. Und wenn dann wieder dasselbe Allergen, dasselbe Eiweißstoff in den Körper kommt, dann schlagen sie zu. Und dieses Zuschlagen kann mal bis zu einem anaphylaktischen Schock
sein. War das Ihr letzter, bis dato Ihr letzter Wespenstich?
Ich glaube schon, aber ich habe inzwischen auch zu Hause immer eine Adrenalinspritze.
Ich bin jedenfalls sehr erleichtert, dass nicht nur meinem Immunsystem Fahrt ist, sondern Ihrem schon auch ab und zu. Ja. 0800 246 2469, die Nummer zu uns ins Gesundheitsgespräch. Und Herr Melo hat diese Nummer gewählt und anscheinend schon ziemlich viel Erfahrung machen müssen mit allergischen Reaktionen. Herr Melo, grüß Sie.
Ja, grüß Gott in die Runde.
Ja, ja,
bei mir ist das losgegangen. Mittlerweile bin ich 65 Jahre alt. Bei mir ist das losgegangen. Also als Schüler, das waren zuerst so nässende Hautausschläge. Das ist behandelt worden mit Zinktinktur. Und dann ist es auf die Schleimhäute gegangen. Dann gab es den Allergietest Birke, Buche, Hasel, Erle, Pappel.
Ne? Aha, ja.
Und dann habe ich gesagt, ja und weiter. Ne? Weil meine Schwester war auf Margeriten allergisch. Und dann haben die gesagt, na ja, mehr können wir eh nicht behandeln. Das ging dann Richtung Desensibilisierung, wo man dann also 3 Jahre lang diese Desensibilisierungsspritzen kriegt.
Ja, darf ich da ganz kurz sagen, was es ist? Mhm. Desensibilisierung oder Hyposensibilisierung, da mutet man diesem Immunsystem zu, winzigste Mengen von diesem bestimmten Eiweißstoff oder in Ihrem Fall also Pollenstoff zu verdauen sozusagen und sich dran zu gewöhnen. Und dann steigert man von Monat zu Monat immer mehr die Menge, mit der man da sozusagen eine Reaktion hervorruft. Und das geht so weit, dass es dem Immunsystem dann einfach langweilig wird und es hört auf, darauf zu reagieren.
Und das haben Sie über 3 Jahre gemacht, Herr Melo?
Nein, das hatte eine Unterbrechung, weil meine Freundin war mit Stipendium in den USA und dann bin ich also auch 2 Monate nach USA.
Ja.
Und dann wieder, ja, was macht man damit? Das müssten Sie mitnehmen, da kann man nicht unterbrechen. Und da habe ich dann gesagt, nein, das ist irgendwie Arschmohren, da das Zeug da mitzunehmen und dann immer einen Arzt zu suchen, der einem die Spritzen reinhaut.
Und vor allem ein Arzt, der aufpasst, dass da nicht plötzlich was passiert, nicht? Das ist ja nicht so harmlos, die ganze Geschichte.
Ja, gut, das hat natürlich gemerkt, also auf die Desensibilisierung und ich das bekommen habe, da war ich dann also natürlich die ersten Stunden danach, da hat man sie ins Bett gelegt. Also da war man einfach müde, fertig. Ja.
Aber das hat nichts geholfen, oder?
Ja, es hat schon geholfen, aber sehr, sehr schwach erst. Und dann gab es natürlich den Tipp, ne? Das hat bei mir auch ein bisschen Nachdenken ausgelöst. Wenn Sie eine Frau wären, würde ich sagen, wären Sie schwanger. Nach der Schwangerschaft ist es oft vorbei. Und dann habe ich halt nachgedacht und gesagt, was macht denn eine schwangere Frau? Ja, zugunsten des Kindes achtet sie halt auf ihre Gesundheit, dann ernährt sie sich gesund. Und dann kam ich eben auf die Ernährungsschiene und hatte das Glück, dass über Verwandtschaft kam ich dann an einen Heilpraktiker, der machte also Augendiagnose und tat dann den bemerkenswerten Spruch, ja, wenn Sie ein Glas Wein trinken am Abend, dann spüren Sie das nächsten Morgen. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso, woran sehen Sie das? Und da sagte der, Ihre Leber arbeitet langsam. Ne? Und das ist ja in der normalen Medizin überhaupt keine Kategorie, außer in der Sportmedizin, ob langsam oder schnell, da heißt es geht nicht.
Ne? So, und wie haben Sie es dann geschafft?
Ja, der hat mir noch Weiteres gesagt. Der hat einfach gesagt, so wie Sie gelebt haben, sind Sie krank geworden. Sie müssen also gesünder leben. Dann haben Sie zu der Grenze, wo Sie krank werden, wieder einen größeren Sicherheitsabstand. Das ist der eigentliche Punkt. Und hat mir dann empfohlen, also die Ernährung, also den Fabrikzucker runterzufahren und tierisch Eiweiß runterzufahren und frische Sachen und Gemüse zu essen, ne?
Ja.
Und dann eben für den Kreislauf eben, das ist dann Pfarrer Kneipp, beim Duschen immer mit Kaltwasser aufhören. Das hat alles ein bisschen was gebracht. Ne? Also es wurde dann erträglich. Ich kam also von Kortison-Augentropfen, Kortisonsalben weg, wodurch man ja immer nur noch empfindlicher wird.
Und da sind wir jetzt eigentlich genau bei Ihrem Metier, Herr Dr. Wölfel. Wie schätzen Sie das ein, was der Herr Melo dort jetzt gerade geschildert hat?
Also das mit der Leber, das weiß ich jetzt nicht so recht, aber prinzipiell...
Wissen Sie es so nicht so recht oder zweifeln Sie es ein bisschen an?
Sagen wir mal so, ich hätte andere Erklärungsmodelle dafür, dass ihm zum Beispiel eine Ernährungsumstellung hilfreich ist und dass er die Finger vom Wein lassen soll. Aber wovon Sie berichten, ist genau das, was eine große Rolle spielt, nämlich die sogenannte Terrain-Therapie. Es gibt ja auch in der Allergie ist ein schönes Bild, das Staudamm-Modell. Ein Staudamm kann überflutet werden durch eine Menge an Allergenen oder die Mauer ist marode. Verstehen Sie, was ich meine? Und diese Terrain-Therapie, die hat sehr viel zu tun mit Lebensstilfaktoren und die Ernährung ist ein sehr, sehr großer Aspekt. Zum Beispiel Alkohol hat mehrere Auswirkungen auf Allergien. Viele Alkoholiker sind histaminhaltig und viele Alkoholiker...
Rotwein vor allem.
Rotwein, aber auch leider Gottes Frau Koch, der Champagner und Ähnliches ist auch sehr histaminhaltig.
Traubensaft ist eh billiger.
Ja gut, aber es geht auch darum, dass die Wirkung des Alkohols ein bisschen weitergeht. Das Enzym, die Diaminooxidase, wird in ihrer Aktivität gehemmt. Es wirkt auch als Histamin-Liberationsthema. Das heißt, es wird durch den Alkohol nicht nur Histamin zugeführt, sondern aus den Zellen leichter Histamin freigesetzt. Was Sie machen, ist eine histaminarme Ernährung offensichtlich. Über die Ernährung kann man noch wesentlich mehr sagen. Es ist auch so, man kommt ja zunehmend auf das Thema der Bedeutung des Mikrobioms in der Allergieentstehung.
Also der Darmflora.
Genau, das wurde ja früher etwas belächelt, aber man weiß, dass das Immunsystem sogenannte regulierende Zellen hat, die regulierenden T-Zellen, die dafür sorgen, dass wenn eine immunologische Reaktion passiert, sie entweder also nicht überschießend reagiert, das ist, oder nicht zu schwach ist. Diese T-Zellen regulieren dahingehend, dass sie dämpfen oder stimulieren. Mhm. Immunmodulation und zum Beispiel eine gesunde Ernährung mit einem hohen Anteil an präbiotischen Nahrungsbestandteilen. Das sind resistente Stärken. Das sind also Kohlenhydrate, die nicht verdaut werden, sondern die in den Dickdarm kommen, von denen sich dann die Darmbakterien ernähren, die bessern und stabilisieren diese regulativen T-Zellen.
Wo finde ich die?
Die resistenten Stärken.
Ja.
Essen Sie sehr viel Zwiebeln, essen Sie Chicorée, essen Sie Pflanzenkost. Also Sie finden die resistenten Stärken oder Oligosaccharide nie in tierischen Lebensmitteln, sondern nur in pflanzlichen Lebensmitteln.
Herr Melo, wie geht's Ihnen heute?
Ja, heute geht's mir gut. Ich merke fast nichts. Der eigentliche Punkt, der mir dann geholfen hatte, nach auch mal Eigenblutmethode und solche Dinge, das war dann die Umstellung auf diese Frischkornkost. Damals gab es den Dr. Brucker, da war in jeder Buchhandlung war so ein halber Meter von denen seinen Büchern.
Schnitzerkost vielleicht?
Ja, das ist die Tradition. Also Brucker ist die Fortsetzung von Bircher, Benner, Kollard, Schnitzer. Ne? Also der hat immer gesagt, 30% Rohkost, das Getreide frisch verarbeitet essen, ne? Und dann stellt sich eben die Darmflora um. Das merken sie dran, dass der Stuhl also eine gelbliche Farbe bekommt. Ne? Und die Umstellung ist natürlich so, weil sich das die Biom umstellt. Man hat also bestimmt 6 Wochen Umstellungsprobleme in der Verdauung. Mhm. Und das ist der Punkt, wo dann viele Leute nach 14 Tagen aufhören und sagen, ja, das taugt mir nicht. Und, ne?
Da ja, aber das, ich finde es prima, dass Sie uns das erzählt haben, weil das macht natürlich auch Mut, dass man mit so relativ einfachen Mitteln, nämlich mit der Umstellung der Ernährung, dass man doch da sehr viel machen kann.
Ja, ja, nur ist das halt leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne?
Ja,
also aber diese Frischkornmüsli ist ja ganz einfach zu schmeißen, also das Getreide durch die Mühle grob geschrotet, tun Wasser drauf und am nächsten Morgen essen Sie das mit bisschen Nüssen und frischem Obst und Rahm. Ne? Und das ist dann die Grundlage der Ernährung.
Herr Melo, danke für die Anregung.
Ja, vielen Dank.
Auf Wiederhören. Jo, alles Gute.
Danke sehr. Danke für die Sendung.
Danke. Wer das nicht so hinkriegt oder nicht so hinkriegen will oder nicht so lang durchhalten will oder vielleicht auch einfach es probiert hat und keinen Erfolg hat, der wird zu Medikamenten greifen, zu Antihistaminika beispielsweise. Da ist jetzt eine Frage reingekommen, Cetirizin. Das ist, glaube ich, so ein Antihistaminikum, richtig?
Ja.
Wenn man das jetzt über ein Jahr lang einnimmt, hat das Folgen? Ist das schwierig? Wissen Sie das?
Nee, ich glaube nicht. Also dieses Levocetirizin hat den Vorteil, dass es im Vergleich zu anderen Antihistaminika nicht müde macht. Insofern wird es also ganz gerne genommen. Aber es gibt noch andere auch. Also es gibt auch ganz neue, zum Beispiel jetzt auch gegen, wenn jemand gegen viele Nahrungsmittel allergisch ist, gibt es neue Medikamente, die gerade jetzt rauskommen. Ich weiß nicht, ob sie in Deutschland schon zugelassen sind. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich, das wegzulassen, wogegen man allergisch ist. Und das muss man halt rausfinden.
Das wird aber dann auch irgendwie immer mehr. Es gibt ja die sogenannten Kreuzallergien. Das heißt, wenn ich eigentlich, muss ich gerade auf einen Spickzettel gucken, irgendwo habe ich es mir ausgedruckt, wenn ich eigentlich gegen
Birkenpollen und Apfel oder so, nicht?
Also, wenn ich gegen Birke allergisch bin, dann kann es sein, dass ich gegen Äpfel allergisch bin. Muss nicht sein, aber könnte auch sein. Also sogenannte Kreuzallergien. Das heißt, der eine oder die andere wird dann feststellen, hoppla, was ich früher gegessen habe und gern gegessen habe, macht mir jetzt einen pelzigen Mund.
Es kam vorher schon ganz kurz zur Sprache, aber was wirklich wichtig ist, ist, dass man sich erstens mal testen lässt, wogegen bin ich allergisch. Und das bei einem Allergologen oder bei einem Internisten oder Hausarzt, Allgemeinmediziner, der allergologisch ausgebildet ist. Und das Zweite ist, dass man diese Hyposensibilisierung, dass das wirklich, das hilft. Also wenn man da weiß, ich bin gegen Birkenpollen allergisch und macht dann in den Monaten, in denen es keine Birkenpollen gibt, also später Herbst und Winter, diese, nennen wir es mal Kur, also diese Gewöhnung des Immunsystems an dieses Allergen, dann ist die Chance groß, dass man nach 3 Jahren dagegen nicht mehr allergisch ist. Mhm. Und da gibt es also nicht nur Birkenpollen, da gibt es Hausstaubmilben, alles Mögliche. Also wogegen man da
Latex
sich desensibilisieren lassen kann.
Herr Wölfel, Sie wollten...
Also soweit ich informiert bin, wirkt es natürlich gut gegen das eigentliche Allergen.
Ja.
Aber es erwischt die Kreuzallergene nur zum Teil. Das heißt, sie können jetzt gegen Birke hypodesensibilisiert werden, haben aber weiter Probleme mit Äpfeln. Interessant ist auch Folgendes, dass die Reaktion auf Äpfel dann besonders schlimm ist, wenn die Birkenpollenflugzeit ist. Das heißt, man sollte sich einen Pollenkalender besorgen, was fliegt sehr stark, und in der Zeit die Finger von Äpfeln lassen.
Es gibt auch im Internet einen Pollenradar, wo man nachgucken kann.
Genau. Ja. Also man muss es schon ernst nehmen, nicht? Man kann.
Uns erreichen viele tatsächlich Tipps von Menschen, die es geschafft haben, ihre Allergie irgendwie loszuwerden. Bevor ich mit unseren Anrufenden weitermache, möchte ich Frau Eicher noch kurz zu Wort kommen lassen. Sie hat geschrieben, Pollen- und Hausstauballergie ist sie folgendermaßen losgeworden: mit organischem Schwefel und MSM. Herr Wölf, ich glaube, Sie wissen, wovon die Rede ist. Vor inzwischen 9 Jahren habe sie im Februar angefangen und seitdem nur noch Symptome, wenn wirklich alles gleichzeitig blüht. Auch Quercetinbremse, die Histaminausschüttung. Stichwort Mastzellenaktivierung. Vielleicht können wir da kurz noch was dazu sagen.
Also mit diesem Schwefelpräparat, das kenne ich den Namen nach, habe ich keinerlei Erfahrung. Quercetin ist tatsächlich ein sekundärer Pflanzeninhaltsstoff, der bevorzugt zum Beispiel auch in Zwiebeln und ähnlichen Dingen vorkommt. Und der hat in der Tat einen mild antihistaminartigen Effekt, also wirkt schwächer wie das Cetirizin. Aber es gibt auch andere Pflanzen. Pflanzen mit grünen Blättern sind sehr histaminarm, mit Ausnahme vom Spinat, der ist sehr histaminreich. Oder die Petersilie. Nun wird keiner große Mengen Petersilien verzehren, aber zum Beispiel in einer guten Küche, wo man mit Kräuter würzt, kann Petersilie eine große Rolle spielen. Und die hat auch eine antihistaminartige Wirkung. Das heißt, über bestimmte Nahrungszusätze lässt sich durchaus die Allergiebereitschaft dämpfen.
Also wenn mir heute die Nase läuft, gehe ich nachher in die Kantine und suche mir einen.
Ja. Sie müssen ein bisschen unterscheiden zwischen der akuten Symptomlinderung, und da ist natürlich ein Antihistaminikum sehr, sehr wertvoll und sehr wichtig, um eine Symptomenkontrolle zu erfahren. Aber ich spreche immer von der Terraintherapie. Das heißt also, ich muss mittel- oder längerfristig den Staudamm stabilisieren, die Toleranzschwelle erhöhen. Bleiben wir bei diesem Bild. Und da sind diese ganzen Dinge auch aus der Ernährung, angefangen von den mittelkettigen Kohlenhydraten bis Quercetin, das sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, ganz wichtig.
Aber auch zum Beispiel körperliche Aktivität. Das kommt dazu, also die allgemeine Gesundheit sozusagen ein bisschen aufpeppen.
Ja, natürlich. Und Fitness spielt eine große Rolle.
Ja. Auch bei Allergien tatsächlich. Ja.
Interessant sind ja auch die Mikronährstoffe. Wahrscheinlich kommen wir noch auf dieses Thema mit dem Bauernhof. Man ist ja als gut erforscht, warum am Bauernhof weniger Allergien sind. Das liegt an dem Beta-Globulin aus dem Urin der Kühe, was auch in Rohmilch vorkommt. Und das ist in der Tat etwas, was über die Luft dann im Umfeld von Bauernhöfen vermehrt vorhanden ist. Aber dieses Beta-Globulin bindet Eisen, bindet Vitamin A, bindet Zink, das ist der Wirkmechanismus, und transportiert das zu diesen T-Helferzellen, zu den regulierenden Zellen, und beeinflusst die in der Aktivität. Das sind zumindest die Forschungsergebnisse.
Faszinierend. Sie hören das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2, 10.32 Uhr ist es. Und die Frau Sommer ist jetzt dran, die uns über ihre allergischen Reaktionen erzählen wird. Hallo, Frau Sommer.
Ja, hallo.
Hallo, grüße Sie.
Einen schönen guten Morgen in die tolle Runde. Ich höre ganz interessiert zu. Und zu diesem die Milch fällt mir gerade ein. Ich habe vor 40 Jahren schon mal dieses Kolostrum getrunken. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist.
Kolostrum weiß ich nicht.
Kolostrum ist die Vormilch bei Frauen, die stillen wollen. Und es wurde früher in der Naturheilkunde tatsächlich eingesetzt, um diese, weil da ist natürlich hochkonzentriert, sind Immunglobuline vorhanden. Ja. Und wenn man die dem menschlichen Körper gibt, war die Vorstellung, dass es auch eine bessere Immuntoleranz gibt.
Genau. Ist mir nur gerade im letzten Bericht ist mir das jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Also
erzählen Sie mal von sich.
Genau. Haben Sie? Ich habe Allergien auf Thiomersal.
Das ist ein Konservierungsstoff, irgend so einer,
Genau, und Duftstoffmix. Mhm. Und meine Frage ist jetzt, es wurde 2008 festgestellt, ist es ein Leben lang, ich beachte das natürlich, ne? Aber ich stelle mir manchmal die Frage, sollte ich das mal nachtesten lassen? Weil wenn ich beim Arzt bin oder ich muss ins Krankenhaus, es ist für mich immer die Angst bei jeder Infusion, eben. Reagiere ich allergisch?
Mhm. Ja, also gerade wenn es ein Arzneimittel ist, worauf Sie allergisch sind, ist das natürlich immer eine Gefahr. Muss man sagen, sofort, damit man, also es gibt ja viele Leute, die auf Penicillin allergisch sind, auf
Jod zum Beispiel, ne?
Alles also die konkrete Frage, haben Sie die Erfahrung gemacht, Herr Wölfel, Frau Dr. Koch, ob so eine Allergie auch wieder weggehen kann? Wir haben schon von der Menopause gehört, dass da sowas wieder verschwinden kann. Ich lese, Frau Sommer, Sie sind 70. Wie hoch ist die Chance, dass das wieder verschwindet? Oder anders gefragt, sollte Frau Sommer sich da nochmal testen lassen?
Ich würde schon nochmal testen lassen, weil also gerade wenn es um Arzneimittel geht, um Medikamente geht, muss man schon ziemlich genau wissen, ob man da irgendwo wirklich allergisch ist und eben dann auf bestimmte Arzneistoffe eben sehr, sehr stark reagiert. Nicht?
Darf ich die Dame fragen, wie hat sich, weil es klingt ein bisschen so, als ob Sie vielleicht eher eine Kontaktallergie haben. Duftstoffmix und Thium, sind es vielleicht, das ist ein Konservierungsstoff oder wie hat sich denn Ihre Allergie geäußert überhaupt?
Also das ging los vor 35 Jahren. Dass ich plötzlich, ich hab mir immer Naturprodukte gekauft, Rosenwasser, ne? Wo immer schön draufsteht, Naturprodukte, und habe dann einen wahnsinnigen Ausschlag im Gesicht bekommen,
dass mir praktisch also, die Gewebe ist gut, dass Sie uns das... Das gut, Entschuldigung, wenn Sie unterbrechen, aber es ist gut, dass Sie uns das erzählen, weil eben Naturprodukte nicht automatisch nicht Allergie machen, sondern im Gegenteil. Es gibt ja viele Naturprodukte, von Pollen angefangen.
Naja, das wusste ich damals nur nicht. Ja. Und dann hat mein Hausarzt mir mit Infusionen eine Woche lang, dann war das natürlich super und nach einer kurzen Zeit kam das alles wieder. Und dann war ich in der Hautklinik und da wurde das richtig ausgetestet und dann hatte ich die Ergebnisse. Also wie gesagt, das ist immer sehr schwierig und ich lebe danach und ich vertrage auch ganz wenig Medikamente. Auch die Impfungen, die jetzt angestanden hatten, die waren für mich sehr schwierig. Ja. Und weil ich bei einer Infusion schon mal sehr, sehr, sehr große Probleme hatte. Mhm. Meine Frage ist noch dazu, ich rieche nicht. Ich schmecke nicht. Mhm. Ich hätte so gerne mal eine Antwort. Es gibt diese Aromatherapien. Machen die bei einem Menschen, der nichts riecht, auch den Sinn?
Hat man mal nachgeschaut? Also das sind ja offensichtlich diese Hirnnerven, die bei Ihnen nicht ausgebildet sind oder die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktionieren. Ja. Denn riechen und schmecken ist ja sehr ähnlich, nicht?
Ich hatte vor 40 Jahren mal eine ganz schwere Infektion, wo mein HNO-Arzt gesagt hat, das war ein schlimmer Virus und das könnte ähnlich sein wie jetzt das, was wir hatten.
Ja.
Und seitdem habe ich das. Und was sich dann dazu ausgebildet hat, sind Bronchiektasen.
Jetzt wird es kompliziert. Also, Herr Wölfle, ich glaube, Sie sollten auf die Frage reagieren.
Also ich glaube, was Sie haben, ist eine Kontaktallergie. Das ist ein bisschen was anderes wie ein Heuschnupfen, muss ich ehrlich sagen. Und da muss man eben solche Parfums und duftstoffhaltigende Substanzen weglassen. Man muss schauen, ob dieses Thiomersal, wie es heißt, als Konservierungsstoff in bestimmten Salben oder was drin ist, die Sie lokal anwenden. Ihre Arzneiunverträglichkeiten würde ich jetzt zwingend, ist ein eigenes Thema, nicht als Allergie bezeichnen, sondern vielleicht als Intoleranz. Wenn Sie da mehr Probleme haben, sollten Sie mal zum Allergologen gehen und es austesten lassen.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber was Ihre Kontaktallergien betrifft, ich denke, Sie werden ganz gut weiter damit leben können, auf rosenwasserhaltige Pflegemittel zu verzichten. Das ist eine leichte Lösung.
Darf ich da gerade so sagen? ich schaue mir alles an und ich habe mein Allergiezettel dabei und da steht ja genau dieses Geraniol und Eugenol und alles, was in diesen Naturmitteln drin ist. Also es ist, ich lebe danach und nur wenn man nichts riecht und gehen Sie dann mal irgendwo hin, wo die Leute alle toll duften.
Ja.
Okay, aber das nur nebenbei. Was mich so interessiert hätte, wenn man nichts riecht, Aromatherapien, die sollen ja immer so...
Also die Aromatherapie ist eine ganz milde Form. Wir in der Kliniksprache hatten wir eine Aromapflege, so nannten wir das. Und natürlich geht es hier um ätherische Öle, die tatsächlich schon voraussetzen, dass die Geruchsrezeptoren das aufnehmen können, um einen therapeutischen Effekt zu haben. Ja?
Also mit anderen Worten eher nein.
Eher nein.
Frau Sommer.
Ja, genau. Weil das hätte ich schon immer gern mal beantwortet, weil...
Ja, die Antwort ist eher nein.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und schöne Ostern.
Ihnen auch, Frau Sommer. Danke sehr.
Danke, vielen Dank.
Frau Schreder hat uns geschrieben, sie hat mit ihrem Mann zusammen eine Allergie gegen Nüsse entwickelt und eine starke Pollen. Nein, ihr Mann hat eine Allergie gegen Nüsse und sie eine starke Pollenallergie entwickelt. Dann haben sie einen Vortrag gehört über Wohngifte, wo empfohlen wurde, den Inhalt des Staubsaugerbeutels untersuchen zu lassen. Und es stellte sich prompt heraus, dass das Haus stark mit dem Gift Lindan belastet war, ein Mittel, das sie zum Streichen von alten Schränken gegen Holzwürmer verwendet hatten. Alles wurde entsorgt und nach kurzer Zeit, siehe da, waren sie frei von Allergien.
Ja, schöne Geschichte.
Wobei man hier wieder trennen sollte. Diese Lindan-Thematik gibt es tatsächlich. Das ist lange her, aber da waren diese giftigen Holzschutzmittel durchaus verbreitet. Und der Inhaltsstoff, das ist ja, glaube ich, jetzt verboten. Aber viele Häuslebauer haben dann ihre ganzen Dachstühle mit diesen lindanhaltigen Dingen gestrichen.
Xyladekor, glaube ich, ist das richtig.
Ja. Und das ist dann eher ein toxikologischer Effekt. Und der kann natürlich ehrlicherweise im Sinne der Summation ein Faktor sein, der, wenn eine Allergiebereitschaft besteht, auch eine Allergie triggern kann. Denn die Allergie, diese Atopie, von der wir am Anfang sprachen, die ist ja nur die Krankheitsbereitschaft. Und bei den meisten Patienten braucht es noch irgendwelche Triggersituationen, dass die Lawine losgeht. Mhm. Die Nüsse sind ein interessantes Thema.
Sie haben beide gerade bestätigt, dass es auch wichtig ist, sich fit zu halten, dass man körperlich aktiv ist. Auch das hilft gegen Allergien, sagen Sie. Und jetzt kommt der Herr Gnann. Hallo.
Hallo.
Grüße Sie.
Hallo. Ja, Bewegung schön und gut, aber...
Erzählen Sie.
Ich wollte fragen, also ich habe an einem Freizeitgrundstück bin ich, da machen wir Arbeiten auch in der Pollenzeit, da macht man auch viel im Garten und so weiter oder auch Sport. Also meine Frage ist, ist es eher so, dass es dann quasi von der Nase schneller in die Lunge sackt, wenn man da halt Sport treibt oder mehr Puls hat oder sich körperlich anstrengt? Ist es quasi förderlich, dass es das Immunsystem sozusagen aktiviert oder ist es eher so, dass man sagt, möglichst drinnen, auf der Fahrradrolle oder irgendwas anders oder halt
aufräumen oder so. Sie haben eine Pollenallergie, ja? Das ist
ja, ich habe Nahrungsmittelunverträglichkeiten jede Menge, also Nüsse und Meeresschalen und so weiter und eben auch Pollenallergie. Birke eigentlich hauptsächlich, aber in dem Jahr hat es auch schon angefangen, wo quasi nur Erle, glaube ich, ausgeschlagen
das
hat.
Das sind die sogenannten Frühblüher, nicht?
Genau.
Und dieses Jahr besonders früh, weil es eben so warm war. Also, ich weiß nicht, Herr Wölfel, aber ich würde schon sagen, lieber nicht so viel im Freien dann sich anstrengen, oder?
Expositionsprophylaxe ist das wichtige Wort. Ja. Das heißt, wenn Sie Sport treiben, dann gehen Sie auch in diesen Pollenflugkalender, dann wissen Sie, fliegen die Pollen mehr in frühen Morgen, Stunden oder abends, wenn Sie rausgehen, laufen Sie mit einer chirurgischen Maske oder einer FFP2-Maske. Also das können Sie nicht machen, dass Sie jetzt meinen, grundsätzlich gilt in der Allergologie schon nicht mehr dieses nur vermeiden, sondern das Trainieren und Gewöhnen. Aber wenn jemand schon eine nachgewiesene Allergie gegen bestimmte Pollen hat, dann überfordert er sein Regulationssystem, wenn er meint, er trainiert sich, indem er sich dem stark aussetzt. Es würde ja auch der Hyposensibilisierung, Frau Koch, widersprechen, in kleinen Dosen und wiederholt.
Ja, natürlich.
Also bloß nicht.
Und weil Sie gerade schon ganz praktische Tipps genannt haben, würde ich das noch gerne ergänzen. ergänzen. Also ich habe gelesen, es ist, wenn man eben so reagiert wie Sie, Herr Gnan, wenn man also Allergiker ist, die Wäsche besser nicht im Freien aufhängen, vor allem nicht in Pollenfliegen, die getragene Kleidung nicht im Schlafzimmer ablegen, vorm zu Bett gehen die Haare waschen. Das sind so Kleinigkeiten, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, aber wenn ich das alles so höre, ist es durchaus nachvollziehbar, dass eben, wenn sich die Pollen in den Haaren verfangen und ich mich dann quasi da reinlege.
Am Kissen, ja, genau. Also ich werde demnächst wieder kurz schneiden, in den nächsten 2 Monaten sehr kurz, kürzer als normal oder so, damit man dann
und
auch mal schnell
vorher waschen ist,
kann.
Also am Abend waschen. Ja, das
und
bei kurzen
Sie,
Haaren, ja.
Herr Gnan, weil Sie die Schalentiere erwähnt haben, da habe ich jetzt auch gerade nochmal gesehen, das ist eine typische Kreuzallergie zu Hausstaub. Milben anscheinend.
Ja. Okay. Ja,
gut.
Ist es damit Ihre Frage beantwortet? Ja,
ja, ja. Genau.
Okay, vielen alles Dank. Gute und vielen Dank für den Anruf.
Danke Ihnen, danke. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
So, mit wem machen wir denn jetzt weiter? Frau Dr. Koch, Sie dürfen auswählen. Wir haben noch so viele Menschen, die mit uns in Kontakt
treten. Herr Kieseling, glaube ich,
war Herr Kieseling ist der Auserwählte. Ich grüße Sie.
Ja.
Und wunderschönen guten Morgen in die Runde.
Ja, hallo.
Hallo. Es geht um meinen Partner, der bis vor 20 Jahren erhebliche Probleme gehabt hat. Ich sage mal, das hat sich wie so innere Herpes ausgewirkt durch sämtliches Obst, was er gegessen hat, Zitrusfrüchte, Erdbeeren, Nüsse sowieso, Tomaten, eigentlich alles.
Und das hat im Mund hat es dann diese Allergien ausgelöst.
Richtig, bis tief in den Rachen runter, der konnte nichts mehr essen, der konnte schlecht schlucken. Das ging natürlich auf die Psyche auch, bedeckt. Also, Und nichts hat geholfen, also weder die konventionelle Arznei noch homöopathische Globuli oder sonst was. Und wir sind damals bei Fliege, ich weiß nicht, wer das noch auf dem Schirm hat, die Sendung Fliege, da war der Herr Preuß damals, das ist der Aloe Vera Papst, sage ich jetzt da mal in den Raum. Und der hat damals geschildert, was man mit Aloe Vera durch Einnahme, also durch Essen bewirken kann. Unter anderem auch diverse Allergien. Und das haben wir dann auch selber gemacht. Also Aloe mit Honig und Alkohol zur Haltbarkeit haben wir gemixt. Und es war unglaublich, das kann man sich nicht vorstellen. Nach ein paar Tagen war die Linderung dermaßen, also die waren fast weg.
Aha. Und nur die Symptome oder auch die Allergie darauf?
Also die kann man, glaube ich, nicht heilen. Es ist nur so, wir machen jetzt 2-mal im Jahr eine Kur. Aha. Also früher im Herbst machen wir Kur. Und,
mit Aloe Vera.
Mit Aloe Vera. Also mit 1-2 Esslöffel jeweils. Und wenn jetzt wirklich wieder was kommen würde, man merkt es am Kribbeln, das sagt, wenn es jetzt kribbelt, oh, jetzt kommt was, dann nimmt das zusätzlich ein und dann bricht es erst gar nicht aus. Also es ist wirklich sagenumwoben wertvoll, dieses Aloe Vera. Ich meine, damals hat es noch keiner so gekannt, es war noch eher ein bisschen, mein Gott, was ist das, ihr Hokuspokus oder was, aber das war wahnsinnig, das war die einzigste Hilfe, wo das eigentlich richtig, ist kein Thema nicht mehr. Also die Allergie existiert so nicht mehr. Also
Herr Wölfel, Ihr vorhanden. Terrain.
Also ich würde prinzipiell sagen, wer heilt und wer bessert, hat natürlich recht. Aloe Vera war vor 15, 20 Jahren eine Art Panacee. Das heißt also, es hat nahezu gegen alles geholfen und es wurde tatsächlich von vielen ärztlichen Kollegen quasi über den Tresen mitverkauft. Mhm. Meine persönliche Erfahrung ist jetzt nicht so spektakulär wie das, was der Patient betrifft, aber erzählt. Aber wenn das die Realität ist, warum nicht ausprobieren? Ich empfehle zum Beispiel auch die milde Form der Eigenbluttherapie, wo man sich dann auch fragt, hat es eine Ratio?
Da müssen Sie uns kurz erklären, was damit gemeint ist.
Ja, wir sprechen ja von Immunmodulation oder Umstimmungstherapie.
Und Eigenblut ist, da entnimmt man Blut aus der Vene und spritzt dann in den Muskel.
Man muss ein bisschen differenzieren, denn es gibt sehr teure Verfahren, Ozontherapie, hämatogene Oxidationstherapie. Die Therapeuten haben Riesenapparate, es kostet auch sehr viel. Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber diese milde Umstimmungstherapie aus der Erfahrungsheilkunde fast ein bisschen wie die spezifische Immunumstimmung.
Ja.
niedrig 0,5 steigen bis auf 2 Milliliter Venenblut intramuskulär gespritzt oder bei Kindern. Da hat eine Kinderärztin, eine homöopathische Kinderärztin aus dem Mitte des letzten Jahrhunderts, die Frau Imhäuser, die sogenannte Eigenblutnosode propagiert. Da wird ein Tropfen Kapillarblut genommen, der in diesem homöopathischen Verschüttelungsprozess dynamisiert hergestellt wird. Und ich sage Ihnen, ich habe das selbst bei Kindern probiert. Ich habe das auch bei meiner Tochter probiert, die beim Voltigieren plötzlich auf Pferde reagiert hat. Ohne dass eine Ratio für mich erkennbar war, es funktioniert. Und ich empfehle es bei Kindern noch. Das Problem ist, dass die Apotheker heutzutage, früher konnte der Apotheker eine Eigenblutnosode herstellen. Heutzutage müssen...
Sie müssen vielleicht noch Nosode erklären.
Ja, das heißt Nosode, das ist im Grunde genommen das Blut ist zwar kein Krankheitsprodukt, sondern ein Bestandteil dessen, der behandelt wird. Ein Tropfen. Also wenn ich so etwas selber ab und zu praktiziere, will ich nur einschränkend sagen, werde ich auch staunen, wenn Sie mir das von Aloe Vera erzählen. Und es ist sicherlich ein Versuch wert, wenn Sie das empirisch gesehen so erleben.
Herr Kieseling, vielen Dank dafür.
Ja, danke auch. Alles Gute für Sie. Tschüss.
Danke, tschüss. Frau Dr. Koch, aber wenn der Herr Wölfel von homöopathischer Verschüttelung spricht, schüttelt Sie es schon auch ein bisschen, oder?
Nein.
Nein?
Alles, was Herr Wölfel sagt.
Sie erstaunen mich.
Nein. Nein, Herr Wölfel ist Arzt, er ist Internist, er weiß genau, was er tut. Und er hat sicher auch eine gesunde Skepsis gegenüber bestimmten Dingen, die eben von anderen sogenannten Heilern oder so propagiert werden.
Ich frage nur deshalb so explizit, weil die Homöopathie schon ein Thema ist, wo viele unserer Hörerinnen und Hörer sich vielleicht jetzt sagen, also die einen finden es ganz toll und die anderen sagen, was ist jetzt das auf einmal hier im Gesundheitsgespräch? Deshalb habe ich nochmal so ein bisschen gestichelt.
Ja. Also es wird ja auch nicht sehr dominant Bestandteil des Gesundheitsgespräches sein, obwohl vor Jahren Ihr Vorgänger, Herr Buchberger, tatsächlich mal eine ganze Sendung zum Thema Homöopathie gemacht hat.
Ja.
Wahrscheinlich kann man das heute nicht mehr machen. Ich weiß es nicht.
Nein, und es ist natürlich, weiß man auch, ein Placebo-Effekt dabei in den meisten Fällen und so. Aber wenn jemand mit diesen Dingen umgehen kann und vor allem das Wissen eines gestandenen Schulmediziners dahinter ist, dann ist das sicher zu akzeptieren.
Weil es gerade so zur Eigenbluttherapie passt, möchte ich Frau Sturm mit dazu nehmen. Hallo, Frau Sturm.
Hallo in die Runde.
Hallo.
Sie kennen das Thema Allergie nur zu gut, lese ich hier.
Ja, genau. Also ich hatte als Kind ganz, ganz viele Allergien, also Hausstaub, Milbenallergie und Tierhaarallergie und alles mögliche. Und hatte eine ganz, ganz hohe Infektanfälligkeit über mein ganzes Leben lang, bis ich dann 30 war. Da war es dann am allerstärksten, aber hauptsächlich mit Infekten. Und nach einem ganz, ganz langen Ärzte-Run wurde bei mir dann quasi ein primärer Immundefekt diagnostiziert. Das bedeutet quasi einen ganz hohen Eiweißmangel im Blut. Und ab dem Moment, wo ich dann quasi die Diagnose hatte und auch dann also Plasma als Therapie bekommen habe, hat das alles sofort aufgehört. Und mir lag es am Herzen, es noch zu sagen, weil man das mittlerweile auch schon bei Kindern diagnostizieren kann. Und im Nachhinein hat bei mir dann ganz, ganz viel einfach Sinn gemacht, warum ich so viel krank war und so viel Allergien hatte.
Ja. Und wie ist es heute?
Heute geht es mir total gut. Also ich bekomme jetzt seit einem Jahr, gebe ich mir einmal im Monat 400 Milliliter Plasma selber subkutan, also ins Gewebe.
Ja.
Und da ist wirklich alles super. Also die Infekte gingen weg, die Allergien sind besser geworden.
Aber Sie brauchen nach wie vor diese Substitution von bestimmten Bestandteilen des Blutplasmas.
Ganz genau. Ja, also das hätte ich schon 30 Jahre lang gebraucht und es hat aber leider niemand rausgefunden.
Ja.
Aber wobei Sie sicherlich nicht nur Allergien, sondern Sie sagten es selbst auch sehr gehäuft Infekte hatten.
Genau, ja. Genau. Also es war so eine Mischung aus beiden.
Mhm. Ja. Einfach ein defektes Immunsystem, muss man so sagen, nicht?
Also
genau, und manchmal kann es auch das sein.
Mhm. Also natürlich ist das, Sie sprechen von einem primären Immundefekt. Das ist was sehr Seltenes, aber das muss man natürlich berücksichtigen. Mehr bei einer gehäuften Infektionserkrankung und weniger bei Allergien. Das heißt, da ist einfach ein Defizit in der Bildung der sogenannten Immunglobuline. Da geht es nicht nur um das Immunglobulin E, was für die Allergie verantwortlich ist, sondern auch ums Immunglobulin G, was in der Immunabwehr ja schützt. Und da brauchen Sie alle 4-6 Wochen die Immunglobuline substituiert und dann geht es Ihnen gut.
Ja,
aber ganz genau. Toll, dass man da bei Ihnen auf die Schliche gekommen ist und Ihnen da jetzt ein Mittel an die Hand geben konnte, dass Sie symptomfrei leben können, Frau Sturm. Freut mich sehr.
Genau, das ist super und das ist eigentlich auch ganz leicht, einfach im Blutbild festzustellen.
Wenn man
und
wenn auf man die Idee weiß, kommt.
Ja. Ich muss doch eine Lanze für die Kollegen brechen. Das ist schon fast die Regel, dass man bei jemandem, der wirklich ständig Pneumonien oder schwerwiegende Infektionen hat, mal eine Eiweißelektrophorese macht und dann diese Immunglobuline quantitativ mitbestimmt. Also Sie hatten Pech, aber in der Medizin, der inneren Medizin, ist es bei Ihrem Problem das täglich Brot.
Okay, jedenfalls danke, dass Sie uns angerufen haben.
Alles Gute für Sie, Frau Sturm. Auf Wiederhören.
Dankeschön, Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Jetzt habe ich noch eine Nachfrage an Sie beide. Wenn jetzt das Immunsystem so beschäftigt ist, allergische Reaktionen auszulösen, ist es denn dann vielleicht abgelenkt von der eigentlichen Aufgabe, beispielsweise Viren und andere Eindringlinge abzuhalten?
Eigentlich nicht.
Nein?
Nein, das sind auch andere Zellen des Immunsystems. Also ich habe da nie was drüber gehört, dass man da besonders anfällig ist für die wirklich bösen Sachen.
Also dahingehend, dass natürlich diese zum Beispiel Inhalationsallergene eine Entzündung machen, die Schleimhaut befallen und damit können Viren leichter eindringen und Infektionen auslösen. Ja. Das ist der Mechanismus.
Das ist wahr.
10.55 Uhr ist es. Das heißt, allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Deswegen lese ich jetzt vor, was ich über Frau Puller hier geschrieben habe, stehen habe. Vor 40 Jahren schwere Frühblüherallergie. Dann hat Frau Puller eine Desensibilisierung und so weiter gemacht. Das hat alles nichts gebracht. Und erst dann kam jemand auf die Idee, mit ihr eine Akupunktur zu machen. 6 Sitzungen vor Jahrzehnten, 2 Jahre hintereinander. Frau Puller, wie geht's Ihnen heute? Grüße Sie.
Ja, grüß Gott in die Runde. Und
hallo.
Schön, dass ich meinen Beitrag noch anbringen kann.
Ja.
Also wie gesagt, es ist so 45 Jahre her. Und die Akupunktur, die hat schon beim ersten Durchlauf, 6 Mal waren das, geholfen. Und der Arzt meinte, das wiederholen wir nächstes Jahr nochmal, auch ab Januar. Und es war weg. Ich hatte wirklich Asthma, es war wirklich in höchster Form meine
also die Atemnot und das, ja. Mhm.
Genau.
So, und jetzt, das freut uns sehr, Frau Puller, aber jetzt kommt der Herr Dr. Wölfel und spuckt ein bisschen in die Suppe.
Nein,
okay, soll er nicht mal machen.
Nein, würde ich nie machen, denn für mich ist die Akupunktur auch Bestandteil der Erfahrungsheilkunde und ein Teil der Patienten profitiert davon. Die Studienlage, es gibt ja 2 große Akupunkturstudien, ist allerdings schon so, dass man jetzt nicht sagen kann, dass sie garantiert haben. Also die Publikation der letzten Studie hieß, Akupunktur lindert ein wenig den Heuschnupfen. Und Studienleiter, der Herr Brinkmann in Berlin, publiziert, die Studienlage ist so unklar, dass man ehrlicherweise nicht sagen kann, dass es hilfreich ist. Und die lange Auswertung nach einem Jahr, ich habe das so gelesen, sparen die Patienten pro Woche 10 Milligramm Cetirizin ein. Das ist auch nicht die Welt. Aber ich glaube, dass es Einzelfälle davon gibt, die spektakulär.
Wollte ich gerade sagen.
Wenn es das nicht gäbe, würde ich keine Erfahrungsheilkunde machen.
Ja. Ja. Also bei Ihnen hat es toll geholfen. Ja?
Es ist eine Option.
Richtig, genau.
Sehr und richtig. Ich kenne auch aus meinem Bekanntenkreis, die haben das auch versucht, da hat es nichts gebracht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich da, ein Einzelfall bin ich sicher nicht.
Nein, Frau Puller, Herr Wölfel hat das sogar spektakulär genannt. Also Sie können jetzt sozusagen mit diesem Gefühl, spektakulär zu sein, einen spektakulären Erfolg verbucht zu haben für sich, in den Tag hineingehen. Und ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ich danke auch, dass ich das anbringen durfte.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Alles Wichtige über Heuschnupfen und Allergien, in Klammern auch über die Akupunktur bei Heuschnupfen, wenn Pollen krank machen, haben wir auch zum Nachlesen für Sie bereitgestellt unter bayern2.de Gesundheitsgespräch. Dort finden Sie auch den Link zu unserem Podcast. Nächsten Mittwoch dreht sich das Gesundheitsgespräch dann um das Cholesterin. Und für heute sage ich erstmal ganz herzlichen Dank an Sie beide, an Dr. Marianne Koch und an Dr. Arthur Wölfel für Ihre Zeit heute bei uns im Studio.
Danke sehr. Und wir danken Ihnen.
Vielen Dank auch.